will euch von meinem Freund Jesus erzählen, von meinem geliebten Körper, der besonders ist, der schöner ist als alles, der besonders ist, ganz hervorgehoben in der ganzen Schöpfung. Es ist niemand wie er, niemand wie Jesus, mein Geliebter. Und ich will euch von meinem Geliebten erzählen, ich will euch von seiner Schönheit erzählen. Und als erstes wollte ich das vorlesen, Johannes 1, Vers 1 bis 5. Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Genau, da ist von Jesus die Rede. Am Anfang war das Wort. Jesus ist das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Und alles, die ganze Schöpfung wurde durch dasselbe, durch dieses Wort, das Jesus ist. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Alles, was geschaffen wurde in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ist durch das Wort Gottes, ist durch die Person Jesus geschaffen. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erschafft. Er ist es, der der ganzen Schöpfung das Leben gibt. Jesus, die Person Jesus Christus, ist der ganzen Schöpfung das Leben gibt. Das heißt, am Anfang war das Wort und im Genesis heißt auch, dass Gott sprach und die Schöpfung war da. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Er sprach, dass die Erde und die Sterne geschaffen sein sollen, da sein sollen und sie wurden geschaffen. Das ganze Universum wurde durch das Wort geschaffen. Und was ist ein Wort? Was ist dieses Wort des Vaters? Was ist das Wort des Vaters? Ein Wort ist, damit drückst du dich aus. Damit drückst du aus, was in deinem Herzen ist, was in deinem Gedanken ist. Das ist das Wort. Und Jesus ist der vollkommene Ausdruck des Vaters. Der Vater drückt sich aus. Der Vater drückt sich aus, wer er ist, was er ist, wie er denkt, wie er fühlt. Sein ganzes Sein, er drückt es aus. Und das ist das Wort Gottes. Das ist Jesus. Jesus ist der vollkommene Ausdruck des Vaters. Die vollkommene Offenbarung des Vaters. Jesus ist das, wie sich der Vater ausdrückt. Er ist das Wort Gottes. Die tiefsten Tiefen Gottes werden ausgedrückt durch sein Wort, durch sein Reden. Und dieses Reden ist Jesus, ist die Person Jesus. Jesus sagt ja auch unter anderem, wer mich sieht, sieht nicht mich, sondern der mich gesandt hat. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Und eine andere Bibelstelle, die ich lesen wollte, war hier aus Hebräer 1, Vers 1 bis 4. Genau. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Genau. Hier ist es auch wieder. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck des Wesens Gottes. Nochmal, das ganze Herz Gottes drückt sich in Jesus aus. Und hier heißt es, dass er durch ihn die Welten gemacht hat. Auch nochmal dieses selbe Wort, dass durch die Person Jesus Christus die ganze Schöpfung geschaffen wurde. Die sichtbare und unsichtbare Welt. Alles ist durch ihn gemacht. Und alles besteht durch ihn, genau. Und da will ich noch mal eine lange Bibelstelle, aber es lohnt sich. Die dritte im Bunde, Kolosser 1, 5, ab Vers 15.
Danke, Herr, du bist
Es ist wunderschön, Herr. Kolosser Kapitel 1 ab Vers 15. Genau, während er es raussucht, auch hier dieses, wo steht das, nochmal in dem Vers, den ich gerade gelesen habe. Und alle Dinge, wir kommen gleich zu dieser Bibelstelle, Kolosser, aber nochmal zu Hebräer, dass er alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Jesus trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Man muss sich das vorstellen, die ganze Schöpfung ist durch ihn, durch das Wort geschaffen worden und noch immer trägt sein Wort, trägt das Wort Jesu, er selber trägt die ganze Schöpfung. Ich habe dazu mal ein Bild gesehen und ihr könnt auch mal die Augen zumachen und euch das vorstellen. Ich glaube, das ist okay, wenn man sich göttliche Dinge vorstellt. Wir stellen uns viel Blödsinn vor und wir können auch unsere Fantasie benutzen, um uns göttliche Dinge vorzustellen. Stellt euch vor den Thron Gottes, stellt euch vor Gott in der Mitte der ganzen Schöpfung, in der Mitte des Universums. Ja, dieser Regenbogen um ihn rum, diese Herrlichkeit um ihn rum, Herr, dieses helle Licht. Und von ihm geht aus Welle um Welle der Kraft, der Macht seines Wortes. Tag und Nacht geht Welle um Welle durch das ganze Universum. Stellt euch das vor, das Universum wie so ein Fell von einer Trommel oder wie so eine Fläche von einem See. Und Tag und Nacht geht von dem Zentrum des Universums, von dem Thron Gottes, jeden Moment diesen Wellen von Kraft seines Wortes aus, diese Wellen der Herrlichkeit, bis in die äußersten Enden des Universums, bis in die kleinsten Zellen, bis in die kleinsten Atome und Moleküle hinein, geht Tag und Nacht seine Kraft und seine Herrlichkeit. Und diese Kraft und diese Herrlichkeit, die Tag und Nacht von ihm fließt, die hält uns in Existenz. Selbst den gröbsten Atheisten und den fiesesten Satanisten hält er Tag und Nacht in Existenz, fließt diese Kraft Tag und Nacht und erhält ihn. Und er hält die ganze sichtbare und unsichtbare Welt. Was für eine Schönheit, was für eine Majestät. Könnt ihr diese Schönheit sehen? Könnt ihr diese Majestät sehen, die von Jesus ausgeht? Dass er die ganze Schöpfung trägt durch seine Kraft. Und dass durch seine Herrlichkeit alles besteht, was existiert. Haben wir das? Kolosser? Ja, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Nochmal. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er steht am Anfang vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. Da kann man erstmal Pause machen. Genau, noch geht dieses Bild weiter, dass alles besteht durch ihn und er ist vor allem und er ist der Anfang der Schöpfung und alles besteht um seinetwillen. Alles besteht um seinetwillen. So, wir wissen, dass Jesus Mensch geworden ist und sich mit uns Menschen verbunden hat. Er ist Mensch geworden, er ist Gott geblieben, aber Mensch geworden und er hat Himmel und Erde in sich vereint. Aber schon vorher, bevor er auf die Erde gekommen ist, bevor er uns erlöst hat, war auf einer einzigartigen Weise mit uns verbunden, mit der Schöpfung verbunden. Weil diese ganze Schöpfung besteht durch Jesus und ist um seinetwillen. Der Vater hat das ganze Universum für Jesus geschaffen. Das Sichtbare und das Unsichtbare, alle Welten, alle Mächte, alle Gewalten, alle Engel, die Millionen von Milliarden, Milliarden von Engeln, die anbeten, alle Sterne, den ganzen Kosmos, alles, was lebt, alles, was existiert, ist um Jesu Willen geschaffen, für ihn und zu ihm hin, ist für den Sohn geschaffen. Und diese ganze Schöpfung, wir haben gesagt, Jesus ist das Wort Gottes und durch das Wort Gottes wurde die Welt geschaffen, wurde das Universum geschaffen. Und wir haben gesagt, das Wort Gottes ist das, drückt den Vater aus, wer er ist, wie er fühlt, wie er denkt. Und die ganze Schöpfung, auch wenn sie durch den Sündenfall des Menschen da beschmutzt worden ist, ist die ganze Schöpfung doch ein Ausdruck dessen, wer der Vater ist. Alles, was existiert, ist ein Bild, zeigt einen Aspekt, zeigt eine Facette des Vaters. Alles, was existiert, zeigt irgendwas vom Vater, spiegelt irgendwas von ihm wider. Ja, wenn du dir majestätische Berge anschaust, Herr, diese Größe und Herrlichkeit, wenn du dir irgendwelche Farben von Sonnenuntergängen anschaust, die Schönheit des Meeres, das Wasser, wenn du eine Gruppe von Kindern hast, die wild durcheinander plappern, es ist wie das Rauschen vieler Wasser, wie die Stimme Gottes, denke ich manchmal, ja. Es ist erinnert daran, ja, dieses fröhliche Plätschern. Gut, manche Eltern, dann nervt es. Aber trotzdem, ich muss immer dran denken, wenn ich irgendwie an einem Kinderspielplatz vorbeikomme und ich höre dieses Plätschern der Kinderrufe, muss ich immer dran denken, das ist einmal diese Freude, dieses plätschernde Wasser und dieses Rauschen vieler Wasser, das spiegelt was vom Vater wieder oder was weiß ich, in der Liebe deines Haustieres, in jedem Aspekt, in allem, was geschaffen wurde, drückt sich irgendwas vom Wesen des Vaters aus und ist deswegen geschaffen und darum für ihn geschaffen. Genau, auch wenn die Schöpfung gefallen ist und Böses hineingekommen ist und Dinge verschmutzt sind, es bleibt doch so. Diese ganze, genau, genau, und er ist der Weinstock. Wie gesagt, er ist auf einzigartige Weise, Jesus ist auf einzigartige Weise mit der Schöpfung verbunden und er trägt die ganze Schöpfung. Und vielleicht nochmal Johannes 15 ab Vers 1. Genau. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Genau, bis dahin vielleicht erstmal. Jesus ist der Weinstock und der Vater ist der Weingärtner. Und früher habe ich immer so gedacht, okay, ja, Jesus ist der Weinstock, das ist die Gemeinde. Und irgendwie, ich rede jetzt mal von meiner Perspektive, irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist zu klein, das passt irgendwie nicht. Das ist wie ein Pullover, der zu klein ist, zwei Nummern zu klein. Wenn ich nur denke, okay, Jesus ist der Weinstock, das ist die Gemeinde und dann sind die eigentlich errettet, aber dann bringen sie doch keine Frucht und verstehe ich nicht. Okay, aber wichtig ist, ich bleibe an ihnen dran und dann bringe ich viel Frucht, aber irgendwie passt es für mich nicht. Und irgendwann, so sehe ich das zumindest, hatte ich den Eindruck, wie wenn Jesus sagt, nein, ich bin der Weinstock und an mir hängt die ganze Welt, das ganze Universum hängt an diesem Weinstock. Die ganze Schöpfung hängt an diesem Weinstock. Und ihr als Menschen, ihr seid dazu berufen, Reben an diesem Weinstock zu sein. Diese Frucht, ja, diese Weintrauben. Und in dem Moment, wo so eine Weintraube, wo ein Mensch mit mir verbunden ist und von mir den Saft empfängt, mich in sich hineinlässt, in dem Moment bringt sie Frucht. Und mein Vater reinigt sie und bringt sie hinein in die Erlösung, tiefer hinein, immer tiefer hinein in die Erlösung. Wenn aber jemand von mir getrennt ist, dann verdorrt die Weintraube. Wenn jemand von mir getrennt bleibt oder weggeht, dann verdorrt sie und bringt kein Leben hervor und landet im Endeffekt im Feuer. Aber das ganze Universum, die ganze Schöpfung hängt an diesem wunderbaren Weinstock und besteht durch ihn. Und in dem Moment, wo jemand sagt, ich empfange dich und mehr können wir nicht tun, das ist alles. Das ist alles, was die Rebe tut oder die Weintraube und Frucht zu bringen ist, den Saft in sich hineinzulassen, diesen Lebenssaft vom Weinstock. Und dann wächst sie und wird voll und dick mit seinem Saft, mit dem süßen Wein und bringt Frucht, diese Rebe. Wenn sie abgeschnitten ist, wenn sie nicht verbunden ist mit dem Weinstock, dann verdorrt sie, weil in uns selbst ist kein Leben, er ist die Quelle. Danke, Jesus. So, was ist der Sinn dieser Schöpfung? Warum hat der Vater für den Sohn und durch den Sohn um des Sohnes willen und zu ihm hin diese ganze Schöpfung geschaffen? Mit einem Zweck, dass, der Wein hervorkommt. Der Wein für die Hochzeit, seine Braut. Das ist das, warum diese Schöpfung besteht, um dem Sohn eine Braut hervorzubringen. Ja, und auch dem Vater Kinder und so weiter. Aber ich konzentriere mich jetzt auf Jesus. Die Schöpfung, der Vater hat durch Jesus das Universum geschaffen, die sichtbare und unsichtbare Welt mit dem einen Zweck, dass der Sohn eine Braut bekommt, dass aus dieser Schöpfung eine Braut hervorkommt. Das sind die Weinreben. Das sind wir. Das bist du, wenn du Jesus annimmst, und das bin ich. Im Offenbarung, Vers 19, 6 bis 9. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein rollenstarker Donner, die spricht: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Ermächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Das sind wir, die Erlösten aus allen Jahrhunderten, aus allen Jahrtausenden, aus allen Völkern, aus allen Sprachen, die Erlösten. Das ist seine Braut. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Genau, alles läuft auf diese Hochzeit hinaus. Alles, der Sinn der Schöpfung ist, dass diese Braut hervorkommt, dieses Gegenüber für Jesus. Und das kann sich kein Hollywood-Film diese Herrlichkeit und diese Schönheit und diese Romantik ausmalen, ausdenken. Dass so diese Braut hervorkommt, dass der Vater dem Sohn eine Braut auf diese Weise schenkt. Und Jesus, ja, kommt auf die Erde und erkauft seine Braut. Der Feind hat uns geraubt. Der Feind hat durch unsere Sünde die Herrschaft über uns Menschen bekommen. Und der Sohn, der Bräutigam, kommt auf die Erde und gibt sein Leben für seine Braut. Und er zahlt den Brautpreis mit seinem Blut. Er zahlt den Brautpreis mit seinem Blut und kauft seine Braut zurück. Er löst sie aus dem Verlies der Finsternis, aus der finsteren Drachenhöhle. Wie gesagt, kein Hollywood-Film schafft es, so ein Epos zu schreiben. Welche Schönheit, welche Liebe dahinter ist, dass der Bräutigam kommt und mit seinem Blut, mit seinem Leben den Brautpreis bezahlt und seine Braut erlöst aus der Finsternis, aus der Höhle des Drachen. Und wiederum, alles ist ein Ausdruck dessen, wer Gott ist. Und deswegen hat er auch Mann und Frau geschaffen und deswegen hat er auch Ehe geschaffen und Kinder geschaffen. All diese Beziehungen sind ein Ausdruck dessen, wie Gott ist. Und durch die Sünde ist es verfälscht worden und pervertiert worden, aber trotzdem können wir noch was davon erkennen, von dem Herzen Gottes. Da wollte ich mal dazu Epheser 5 ab 24 lesen. Das ist das, wo Paulus sagt, über die Ehe schreibt und sagt: Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus hin. Genau, oder ab 25, genau, dann mache ich es nicht so lang. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ja, dieses, was ich gerade gesagt habe. Der Christus hat sich für seine Braut, für seine Gemeinde hingegeben. Und so sollen die Männer auch ihre Frauen lieben, um das wiederzuspiegeln. Um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und hier auch wieder dieses Motiv: Der Bräutigam gibt sich hin, um sie zu reinigen, um sie zu erlösen, um sie vollkommen zu machen, sie zu reinigen, sie verherrlicht darzustellen. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau, aber dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Genau. Auch wieder dieses Bild, einmal auf der Seite der Männer, was von dem Wesen Gottes widerspiegelt, und auf der Seite der Frau die Ehrfurcht, die Achtung vor dem Mann, so wie wir als Gemeinde Christus achten und ihn ehren. Und alles soll ihn widerspiegeln, alles spiegelt ihn wider, wenn es erlöst ist. Dieses Geheimnis ist groß, sagt er, dieses Geheimnis der Ehe. Und es ist am Anfang auch, wie Gott Adam und Eva geschaffen hat. Da ist Adam und aus seiner Seite, von seiner Substanz nimmt er und schafft eine Eva. Und Adam sagt, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Das endlich ist Fleisch von meinem Fleisch. Er hatte vorher die Tiere gesehen und es war schön mit den Tieren und hat den Namen gegeben, aber es war nichts, was ihm entsprochen hat. Und dann nimmt Gott aus Adam. Adam schläft, ja, wie Jesus ins Grab gegangen ist. So ist über Adam der Schlaf als Bild einfach, als Bild, wie Gott das ausdrückt, in diesem Bild von Mann und Frau. Und aus seiner Substanz nimmt er die Eva. Und dann sieht Adam Eva und sagt, das endlich ist Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Und so sind wir auch. Nicht Fleisch von seinem Fleisch, von Jesus, aber Geist von seinem Geist. Wir sind eines Geistes mit ihm und wir sind Geist von seinem Geist. Er ist in den Tod gegangen und aus ihm wurde genommen, so dass wir jetzt Geist von seinem Geist sind. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Und jetzt schaut uns an und sagt, das ist endlich eine, die mir entspricht, eine Braut, die mir entspricht. Sie ist Geist von meinem Geist. So, als Bild. Genau. Ich lese das jetzt nicht vor, aber in Epheser drückt es Paulus auch noch so aus, dass in Jesus Himmel und Erde zusammengefasst wurde zu einem, diese Vereinigung. So, und weil Jesus, weil das Wort Gottes eine Person ist, weil Jesus das Wort Gottes ist und er Ausdruck des Vaters ist, so können wir wissen, dass Gott hinter jedem einzelnen Wort, was er geredet hat, hinter jeder einzelnen Verheißung mit seinem ganzen Wesen dahinter steht. Es gibt keine Verheißung in der Bibel, ja, die Gott einfach nur so gesagt hat, so von wegen, wie vielleicht Eltern zu Kindern machen, na, ich gib's dir mal, ich verheiß dir mal, dann habe ich mal Ruhe, dann nerven die nicht oder so und mal gucken, vielleicht vergessen die es, dann muss ich es nicht einlösen, sondern Gott steht mit seinem ganzen Wesen hinter jedem Wort. Weil jede Verheißung, ist in Jesus. Jesus ist jede Verheißung. Er ist das Wort Gottes. Und jede Verheißung, die Gott gegeben hat, jeder Zuspruch, jedes Wort, spiegelt den Charakter Gottes, den Charakter des Vaters wider, spiegelt das Herz des Vaters wider, spiegelt seine Persönlichkeit wider. So, wenn er eine Verheißung gibt, ist es nicht einfach ein Versprechen, sondern es ist ein Ausdruck seines Wesens, es ist Ausdruck, wessen er ist. Wenn er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, dann ist es nicht einfach ein Versprechen, so, naja, die müssen halt gesund sein, damit es halbwegs funktioniert, sondern das ist sein Wesen. Ich bin dein Arzt. Ich schaue dich an und ich bin der, dich heilt. Ich schaue dich an und ich bin der, dich heilt, weil es in mir brennt, dich gesund zu machen, weil es in mir brennt, dir Leben zu geben. Das ist, wer ich bin. Ich gebe Leben. Aus mir kommt Leben. Ich bin der Versorger. Ich bin der, der gibt. Ich bin der Erretter. All diese Verheißungen, das ist Ausdruck, innerstes Ausdruck seines Wesens. Das ist nicht einfach nur ein Wort. Und wir dürfen die Verheißung so anschauen. Ja? Nicht einfach als irgendwas, oh, vielleicht erfüllt sich, sondern es ist Gott mit seiner ganzen Person, verbirgt sich, gibt sich hinein, ja? Gibt sein Leben. Es ist wie wenn jemand ein Versprechen gibt und mit seinem Leben, mit seiner Existenz dafür birgt, mit seinem ganzen Sein birgt. So ist es, wenn Gott redet. So spricht er. Und er spricht kein Wort, was er nicht so spricht. Ja, Menschen gebrauchen Worte, leichtfertig sagen dieses und jenes, aber jedes Wort Gottes, da steht das 100% mit seiner ganzen Existenz, mit allem, was er ist, pfändet er rein, gibt er rein und steht dahinter. Nicht ein unüberlegtes Wort von Gott. Und das ist gewaltig. Und wenn wir so die Verheißung anschauen, das hat für mich eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Dynamik. Genau. Und jede Verheißung, die Gott gegeben hat, ist ein Teil der Person von Jesus. Ja, im 2. Korinther 1,19. Und Freunde, ich lese mal vor. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Genau. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unser Herzen gegeben hat. In Jesus ist jede Verheißung Ja und Amen. Er hat dieses Wort gesprochen und er ist am Kreuz gegangen, um uns in die Stellung zu versetzen, dass wir jede einzelne Verheißung haben dürfen, dass wir jetzt dazugehören oder dass wir jetzt Zugang haben. Er hat es gesprochen, er hat es mit seinem Leben bezahlt. Er hat mit jede einzelne Verheißung, die er uns gegeben hat, mit seinem Leben bezahlt, dass wir die empfangen können. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sein Wort ist die Wahrheit. Er ist der treu und wahrhaftig. Jesus wird auch der treu und wahrhaftig genannt. Und er hat gesagt, Himmel und Erde vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das ist auch so ein Aspekt, warum das Wort Gottes wirklich wahr ist. Weil es ewig ist. Weil es ewig ist. Alles andere vergeht. Aber Gottes Wort ist ewig und er ist da treu. Er ist treu. Nehmen wir nochmal das Beispiel Heilung. Selbst wenn ein wiedergeborener Gläubiger aus irgendeinem Grund die Heilung nicht empfängt, weil irgendwelche Umstände, keine Ahnung, kommt vor, dass jemand stirbt an Krankheit. Aber das Wort Gottes ist ewig und er wird im Himmel gesund sein. Es wird sich erfüllen. Es soll jetzt nicht eine Vertröstung sein, sodass wir nicht nach Heilung streben wollen, sollen. Ich glaube, dass Gott will, dass wir hier auf der Erde Heilung erleben und gesund sind. Aber selbst wenn es aus irgendeinem Grund wir dran vorbeigehen, Gott hält sein Wort. Und dieses Wort ist ewig. Es ist ewig. Am Ende wird es so sein. Und das unterscheidet Lüge von Wahrheit, weil Gottes Wort ewig ist. Es ist das, was am Ende wirklich bleibt, wenn alles andere vergangen ist. Und das ist sein Wort, das ist seine Treue. Er ist der treu und wahrhaftig. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Schild und Schutzwehr ist seine Wahrheit. Und deswegen, und daraus verstehen wir, warum wir uns von Lüge fernhalten sollen. Ja? Weil wir überlegen, Gott sagt, gibt nie ein Gebot einfach so, von wegen, na, tu es nicht, weil das macht man nicht. Das ist unanständig. So denkt Gott nicht. Gott denkt in keiner Weise moralisch. Überhaupt nicht. Sondern es geht immer um Leben und Tod. Es gibt immer einen Weg, der Leben bringt und Freude und Hoffnung und wo das heller wird und Licht aufgeht und Frucht bringt. Und es gibt einen Weg des Todes, wo es verdorrt und dunkel wird und in den Abgrund geht. Und wenn Gott sagt, hier lang und nicht da lang, geht es immer darum. Es geht nie um Moral. Und so sagt er auch in Kolosser 3, Vers 9 bis 10, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da sagt er, also, ihr seid ein neuer Mensch und ihr seid nach dem Bild Gottes geschaffen, nach dem Bild Jesu. Ihr spiegelt Jesu wieder. Und deswegen passt Lüge überhaupt nicht zu euch, weil wirklich Gott hinter jedem einzelnen Wort steht. Alles, was er sagt, ist wahr. Alles, was er sagt, ist wahr. Alles, jedes Wort ist wohl überlegt und er steht, er verpfändet sich für jedes einzelne Wort, was er sagt. Stell dir mal vor, wir müssen uns für jedes Wort, was wir sagen, verpfänden und wirklich gerade stehen. Das wäre ganz schön krass, aber Gott ist so und er will uns da in sein Ebenbild hineinbringen. Deswegen sagt er, weil ihr Jesus widerspiegelt, legt die Lüge ab. Legt sie ab. Das gehört nicht zu euch. So bin ich nicht. Wenn ich was sage, dann ist es gewiss. Ja? Ein Mann, ein Handschlag, so ist Gott. Wenn ich was sage, dann ist es gewiss. Ihr könnt euch drauf verlassen. Das ist das Wesen Gottes. Oder im Epheser 4, 21 und folgende. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier wieder dasselbe Motiv. Ihr habt den alten Menschen abgelegt, euer Denken wird jetzt durch den Heiligen Geist erneuert, sodass ihr nach dem wandelt, wer ihr jetzt wirklich seid, nämlich nach dem Bild Gottes, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und deshalb, das ist der Grund, Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und ich möchte es ergänzen, Jesus heißt es, redet Wahrheit untereinander. Ich möchte es ergänzen und da predige ich auch mir sehr doll, rede Wahrheit dir selber gegenüber. Wir belügen uns am meisten selber. Rede Wahrheit dir selber gegenüber. Ja, jedes Mal, wenn wir Dinge denken oder sagen oder ja auch allein denken, die dem Wort Gottes nicht entsprechen, dann belügen wir uns. Wenn wir sagen, ich gehe, war ja heute vor Thema, wenn der Sturm kommt und wir sagen, ich gehe unter, alles, Gott wird mich nicht retten, er ist fern oder sonst irgendwas, wir belügen uns. Wir reden nicht nach der Wahrheit, wir denken nicht nach der Wahrheit. Deswegen sollen wir die Lüge ablegen. Gott wird mich nie heilen, Gott wird mich nicht versorgen, Gott wird mich nicht befreien. Alles wird schlimmer und ich muss mir Sorgen machen und es wird so und so und was weiß ich, was es für Lügen gibt. Legt diese Lügen ab und belügt euch selber nicht mehr, sondern redet zu euch selber auch Wahrheit. Redet euch die Wahrheit, zu euch die Wahrheit. Und es ist wie gesagt, in der Welt hier, das, was die Wahrheit zur Wahrheit macht, ist, dass, wie gesagt, Gott dahinter steht und dass es ewig ist und dass es ein Ausdruck vom Wesen Gottes ist. Aber du kannst auch in der Lüge leben. Ja, man kann in dieser Welt in der Lüge leben. Man kann sagen, na, sieh doch dir die Umstände an, das ist so und so und das ist doch ganz offenbar. Und in der Wahrheit zu leben ist, wie da hineinzutreten oder sich auf den Felsen zu stellen. Es ist wie der Heilige Geist sagt auch, dass er uns in alle Wahrheit hineinführt. Es ist wie wenn du in einen Raum gehst. Es gibt einen Raum der Lüge und es gibt einen Raum der Wahrheit. Und es ist wie wenn du in diesen Raum hineingehst und dort bleibst und gehst du nicht mehr hinaus. Selbst wenn die äußeren Umstände was anderes sagen, ja, was deine Sinne wahrnehmen, was die momentane Situation ist, ist nicht unbedingt die Wahrheit. Sondern das Wort Gottes ist die Wahrheit und es ist unsere Entscheidung durch die Kraft des Heiligen Geistes, an seiner Hand, mit seiner Hilfe, ungeachtet der äußeren Umstände, in die Wahrheit hineinzugehen. Ja, wenn dein Bankkonto leer ist, zu sagen, nein, aber du bist mein Versorger. Ja, falls ich irgendwo was falsch gemacht habe, zeig mir, aber ansonsten, darüber hinaus, bist du mein Versorger. Wenn ich was falsch gemacht habe, bist du trotzdem mein Versorger. So als Beispiel, ja. Du bist mein Versorger. Und das Bankkonto sagt, nein, Gott ist nicht dein Versorger. Da ist Minus gerade drauf. Gott hat dich nicht versorgt. Sagt die Realität, sagen die Umstände. Aber du entscheidest dich, ob du in diesen Raum der Wahrheit gehst und darin bleibst. Und das ist ewig und das wird sich manifestieren. Oder ob du dich der Lüge hingibst. Und dann wird sich die Lüge in deinem Leben manifestieren. Ja, am letzten Tag wird die Lüge aus der Schöpfung herausgeschafft, dann ist Ende damit, aber du lebst dann in einer Lüge drin, in der Lüge gefangen. Und deswegen sollen wir uns für die Wahrheit entscheiden, in der Wahrheit zu leben. Und die Wahrheit wird sich dann in uns manifestieren und in unserem Leben. Aber es ist kein Automatismus. Genau. Johannes 8, Vers, wie viel Zeit habe ich denn noch? Noch kurz. Johannes 8, ich bin gleich fertig. Johannes 8, Vers 31 bis 36. Genau, das kann man nochmal ranmachen. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt haben: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, darin verharrt, darin wohnt am besten, darin bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Dann seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das muss man sich mal angucken, das ist auch genial, wie er das sagt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, das heißt, er fordert sie auf, in diesem Wort zu bleiben und erst dann, nach einer Weile vielleicht sogar erst, werden euch die Augen aufgehen. Das heißt, es ist nicht so, du gehst in die Wahrheit, dann nimmst du die Verheißung, gehst da hinein, denkst drüber nach und automatisch sind alle Lichter an, sondern sagt Jesus sagt, bleib in meiner Wahrheit. Und wenn du darin bleibst, ungeachtet der Umstände, dann werden dir nach Vielleicht nach einer Weile, vielleicht braucht es eine Zeit, ja? Vielleicht brauchst du auch länger, aber irgendwann gehen dir dann die Augen auf und du erkennst die Wahrheit, ja? Nicht erkennen vom Verstand, sondern du erkennst sie, du siehst sie von Angesicht zu Angesicht, du siehst Jesus, du siehst in diesem Aspekt deines Lebens, was weiß ich, in dem Aspekt Versorgung, siehst du plötzlich Jesus als deinen guten Hirten. Du diese Wahrheit, du erkennst ihn, ja? Es ist dann nicht mehr verstandesmäßig, sondern du erkennst sein Herz. Und diese Wahrheit, dass du ihn dann siehst, wirklich als den guten Hirten, weil Wahrheit ist eine Person, nicht eine Idee, sondern wirklich diese Person. Wenn du ihn darin erkennst, dann macht dich die Wahrheit frei. Ja, wenn du durch ein tiefes Tal gehst, durch Dunkelheit oder sonst was, und du triffst aber dort in diesem dunklen Tal Jesus und erkennst, wow, er ist aber der, der bei mir ist. Er ist der, der mich liebt hat. In dem Moment wird es Licht mitten im dunklen Tal. Und dann ist es vielleicht noch ein Tal, aber es ist nicht mehr dunkel. Und er führt dich heraus. Das ist auch etwas, was mir Jesus gezeigt hat. Er will, dass ich ihn auch in den Tiefen erkenne, auch in den, wo es oder ja, was heißt auch, er will, dass da, wenn ich in der Höhe ist, das eine Sache, in der Herrlichkeit, wenn wir ihn anbeten, aber auch in den schwierigen Sachen und in den Tälern, er will, dass ich ihm da begegne. Und in dem Moment werden diese dunklen Täler, werden die hell und werden die Licht und wird die Macht von dieser Dunkelheit gebrochen. Und es wird das ist die Verheißung, zum Beispiel, dass er bei mir ist oder dass er mich befreit aus der oder jenen Situation, die wird dann in mir Substanz und Realität. Und wird dann meine Wahrheit. Und ich lebe in dieser Wahrheit. Jetzt nochmal weiter, genau. Sie antworteten, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave bleibt aber nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Genau. Und dann eine letzte, allerletzte Bibelstelle. Genau, einfach zu diesem darin bleiben, in diesem Wort Gottes bleiben. Sich damit füllen, sich nicht zu belügen, da drauf stehen zu bleiben, sich vom Heiligen Geist hineingehen zu lassen, hineinbringen zu lassen. Es ist auch nicht eine Sache unbedingt von einem Moment, sondern zum Beispiel, ich hatte ganz große Schwierigkeiten mit der Vaterliebe Gottes. So. Familiär begründet, was auch immer, ist nicht wichtig, aber ich konnte mir die Vaterliebe Gottes, war für mich abstrakt und oft war es so, wenn ich dann beten wollte, es war das Gefühl wie, ich falle ins Nichts, da ist niemand. Ich wusste zwar, Gott ist da, aber vom Gefühl her. Und Gott hat mich dann angeleitet über eine lange Zeit, verschiedene Bibelstellen, die für mich diese Vaterliebe Gottes ausdrücken, rauszusuchen und immer wieder mir durch den Kopf gehen zu lassen, mit Gott darüber nachzudenken. Und so wurde dann das immer mehr und mehr Substanz, wo ging dann das Licht auf? In diese Wahrheit sich hineinleiten zu lassen vom Heiligen Geist. Aber es braucht Zeit, es braucht, dass wir das in uns hineinnehmen. Es braucht, dass wir uns in Denken damit füllen, damit es Substanz wird in uns. Und jetzt weiß ich, dass der Vater mich lieb hat. Jetzt weiß ich, dass der Vater mich lieb hat. Und wenn ich, also ich habe auch meine dunklen Momente, aber wenn ich vergleiche jetzt mein Erkenntnis von der Papa-Liebe, von vor 20 Jahren oder von jetzt ist ein Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Wirklich, an manchen Punkten. Und es ist einfach, weil es war schon damals wahr, dass der Vater mich unendlich lieb hat. Aber es musste durch die Beschäftigung mit der Wahrheit, durch das sich hineinführen lassen vom Heiligen Geist in das Wort Gottes, musste da das Licht aufgehen und musste mein Denken erneuert werden und musste diese Wahrheit in mir Substanz und Realität werden. Und jetzt ist es meine Realität, in der ich lebe, dass Papa mich lieb hat. Papa hat mich lieb. Genau. Letzte Bibelstelle zum Umgang mit dem Wort Gottes. Das ist dieses Gleichnis von den Seemann. Ihr kennt das. Ich lese nur noch mal zur Erinnerung die Auflösung von dem Gleichnis, wo Jesus die Bedeutung erklärt. Lukas 8, Vers 11 und folgende. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Ja, das wurde ausgestreut. Die aber an dem Weg sind, also da hat er gesagt, das manches fällt auf dem Weg und die Vögel fressen das. Die aber an dem Weg sind, die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden. Die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzeln. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Und es muss nicht unbedingt Verfolgung sein, sondern es kann so ein Wort sein wie, Gott ist mein Versorger. Ja, wow, stark. Das ist eine starke Botschaft. Und dann nächsten Monat plötzlich bist du im Minus. Vorher war immer Plus. Plötzlich bist du im Minus. Na, Gott ist nicht mein Versorger. Da sieht man es. Es hat keine Wurzeln, das Wort, in dem Moment. Sondern da in dieser Versuchung ist zu sagen, okay, verstehe ich jetzt gar nicht, was soll das? Aber ich weiß, du hast gesagt, du bist mein Versorger. Also egal was ist, ich weiß auch jetzt gar nicht, was das Ganze soll, aber an einem Blatt halte ich fest, du bist mein Versorger. Papa, klär diese Situation, zeig mir, was da los ist. Aber ich bleibe dabei, dass du mein Versorger bist. Ich bleibe auf dieser Wahrheit stehen. Ich lasse mich davon nicht aus dieser Wahrheit rauslocken. Oder durch äußere Umstände. Das aber unter die Dornfiel sind die, welche gehört haben und die hingehen und durch Sorge und Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt werden und nicht zur Reife bringen. Das ist eine große Gefahr bei uns, so in den reichen Industrienationen, dass es so viel Ablenkung gibt von Handys und Fernsehen und so weiter, gar nicht zu reden. Es gibt so viel Ablenkung, die das Wort Gottes ersticken können, dass wir uns die ganze Zeit mit Sachen beschäftigen, die nicht von Jesus sind, vielleicht gar nicht unbedingt sündhaft, aber die uns ablenken, uns mit Vergnügung und Unterhaltung oder sonst was beschäftigen, anstatt dass wir gefüllt werden mit dem Wort Gottes und uns Zeit dafür nehmen. Und da brauchen wir echt Gnade, gerade in unserem Land, wir brauchen da echt Gnade, dass wir diesem Strom entgehen von Ablenkung und dass das nicht erstickt wird in uns, das Wort Gottes, sondern dass es wirklich begossen wird und gedüngt wird und Frucht bringt. So, Vers 15. Das in der guten Erde aber, das sind wir, das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Aussahen. Das finde ich so genial, da ist es gar nicht viel Action, sondern bewahren und ausharren. Bewahren und ausharren. Darin bleiben. Ja, bewahren. Darüber nachdenken. Es ist wie ein kostbarer Schatz. Nee, ich gebe das nicht wieder her. Ich gebe diese Verheißung nicht wieder her. Das ist meine. Ich bewahre die. Ja, und ich warte, Vater. Und ich weiß nicht, wie ich es erlebe, wann ich es erlebe, aber du, das ist die Wahrheit. Und ich werde es erleben. Ich werde es erleben. Das ist das, was ich weiß. Ich werde es erleben. Das ist, was ich weiß. Also ich habe das schon mal ein paar Mal erzählt, ganz kurz, so früher hatte ich extrem Probleme mit Depressionen, so richtig, richtig, richtig krass. Und da habe ich Bibelstellen mir rausgesucht, wo es dann heißt, wie zum Beispiel, eure Seele wird sein wie ein bewässerter Garten und freuen werden sich das dürre Land und all so eine Bibelstellen. Und ich habe mir die rausgesucht und habe gedacht, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich da hinkomme. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Und du wirst mich dorthin bringen. Irgendwie, keine Ahnung wie, aber du wirst mich dorthin bringen und ich werde es erleben. So, wir bewahren das. Genau, durch Ausharren und bewahren Frucht bringen. Yeah. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du das Wort Gottes bist. Danke, dass wir keiner Lehre folgen, kein Lehrgebäude, keine Doktrin. Danke, dass die Wahrheit nicht irgendwelche Aussagen sind, sondern dass es eine Person ist. Ja? Vielleicht noch ein letzter Satz, den habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber es ist mir wichtig. Wahrheit ist eine Person, ist die Person Jesus und Wahrheit hat einen Charakter. Das heißt, wenn ich jetzt dich nehme oder sonst irgendjemand nehme oder jemand mich nehme und mir zählt er all meine Schwächen auf, die alle stimmen. Ja, hat irgendwie eine kleine Kamera bei mir zu Hause oder in meinem Kopf und zählt mir alles auf, was ich alles, da bist du nicht gut, das kriegst du nicht hin, das kriegst du nicht hin, das kriegst du nicht hin, dann ist das sachlich richtig, aber es ist nicht die Wahrheit, weil die Wahrheit ist eine Person und das ist Jesus und Jesus ist die Liebe. Und in dem Moment, wenn jemand so kommt oder der Feind so kommt, es ist nicht die Wahrheit, selbst wenn es stimmt, es ist nicht die Wahrheit. Versteht ihr? Es ist etwas, was stimmt, ist noch lange nicht die Wahrheit. Und etwas, was du nicht siehst, heißt noch lange nicht, dass es nicht doch wahr ist. Sondern die Wahrheit hat immer einen Charakter. Und das ist der Charakter von Jesus. Jesus ist langmütig, er ist gütig. Er, er, freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern er freut sich mit der Wahrheit. Er neidet nicht. Er rechnet Böses nicht zu. Ja, wenn ich mich über Leute aufrege, habe ich vielleicht sogar recht, dass sie das und das verkehrt haben. Aber es ist nicht die Machen, aber es ist nicht die Wahrheit, weil Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus, die Wahrheit, rechnet das Böse nicht zu. Und Jesus, die Wahrheit, erträgt alles, erduldet alles, verliert niemals die Hoffnung, vergibt immer. Er hört niemals auf, zu lieben. Das ist die Wahrheit. Und ich danke dir einfach, Jesus, dass du so schön bist. Ja. Danke, Jesus. Und ich bitte dich einfach, dass du uns noch weiter da hinein für deine Schönheit wirklich zu sehen und gesättigt zu werden mit deinem Bild, ja, mit deiner Schönheit und dich wirklich immer tiefer zu erkennen und zu begreifen. Ja. Danke, Jesus.